Gut, weitaus häufiger als die primären Immundefekte im Erwachsenenalter sind mittlerweile die sekundären Immundefekte, die wir sehen. Sie sehen hier so ein Beispielbild, wieder ein Kind in einer Blase. Das ist natürlich historisch, aber das soll versinnbildlichen, das ist der primäre Immundefekt, und Sie sehen hier das andere Bild. Eine erwachsene Patientin hängt an einer Infusionstherapie, da kann man irgendwie Chemotherapie lesen oder so. Also das ist sozusagen das Sinnbild für die sekundäre Immundefizienz, die, wie gesagt, relativ häufig sind. Und der Unterschied ist im Wesentlichen, dass diese Erkrankungen erworben sind. Jetzt gibt es eine ganze Menge von verschiedenen Ursachen für sekundäre Immundefekte. Und ich werde sicher nicht auf jede einzelne eingehen können im Rahmen der Zeit. Ich möchte Ihnen sagen, dass weltweit die häufigsten Ursachen für sekundäre Immundefekte Mangelernährung, HIV und Malaria sind. Das ist etwas, was uns hier zum Glück nicht so stark betrifft. Bei uns schaut das Ganze anders aus. Bei uns sind wir Ärzte selbst die Hauptverursacher von Immundefekten, nämlich diese iatrogenen Immundefekte, die durch unsere sehr effizienten Therapien in der Onkologie, aber auch in der Rheumatologie, in der Gastroenterologie, durch die Transplantationsmedizin zustande kommen. Es ist aber auch so, dass natürlich hämatologische Erkrankungen per se für sich bereits Immundefekte verursachen können. Es geht da um die Nische, die von malignen Zellen besetzt wird und wo das physiologische Immunsystem dann keinen Platz mehr hat unter Umständen und verdrängt wird und damit eben auch die Funktion des Immunsystems schwer beeinträchtigt werden kann. Es sind dies insbesondere B-Zell-Malignome, Multiples Myelom, BCLL und ähnliche Erkrankungen. Wir sehen das hier auch versinnbildlicht in dieser Studie. Sie sehen, das Problem beim Patienten mit multiplem Myelom ist im Wesentlichen die Infektanfälligkeit. Sie sehen hier, wenn man das mit dem Mauszeiger zeigen kann, das sind Patienten mit multiplem Myelom, 9000 Patienten in einem großen Register, die eine gewisse Häufigkeit von Infekten haben, und dazu gibt es 34.000 gematchte Kontrollen, und die Häufigkeit, eine Infektion zu bekommen, ist eben bei diesen Patienten siebenfach erhöht. Und wenn man sich nur das erste Jahr nach der Diagnosestellung anschaut, dann ist es sogar elffach erhöht, und Sie sehen hier verschiedene andere, also Subtypen von Infektionen, die allesamt einfach erhöht sind in dieser Erkrankung. Die Studie sagt uns aber nicht, war es die Therapie oder ist es die Erkrankung per se, weil da wird sozusagen das Ganze natürlich zusammengetragen. Was die Medikamente betrifft, haben wir auch eine sehr, sehr lange Liste. Als Rheumatologe kenne ich natürlich einige von diesen Medikamenten und weiß, was sie machen. Insbesondere möchte ich hinweisen auf die Glukokortikosteroide, die wir alle kennen und zum Teil verwenden, aber auch Therapien wie Cyclophosphamid, Methotrexat etc. machen natürlich Immundefekte, können sekundäre Immundefekte auslösen. Besonders intensiv scheinen diese Immundefekte aber bei der Depletion von B-Zellen zu sein. Wir haben vorher über das Rituximab ganz kurz gesprochen, das eben die B-Zellen aus dem Körper nimmt. Und da gibt es mittlerweile nicht nur dieses eine Medikament. In der Hämatologie haben wir da eine ganze Reihe von verschiedenen Medikamenten, mit denen man die B-Zellen angreifen kann. Die sind sehr effektiv für B-Zell-Malignome, aber die machen also heute dann auch wirklich ein profundes, humoralen Immundefekt. Und dann gibt es noch eine ganze Menge andere Erkrankungen. Das geht hin bis eben zu ganz modernen Therapien wie diesen genetisch veränderten T-Zellen, die speziell auf die B-Zellen losgehen. Also ein ganz großes, breites Spektrum von Therapien, die Immundefekte machen können. Zurück zum guten alten Cortison, wie man vielleicht sagen möchte. Auch das kann Hypogammaglobulinämien erzeugen. Es gibt eine schöne Studie, da hat man Patienten mit Riesenzellarteritis, mit Arteritis temporalis angeschaut. Die kriegen ja recht hohe Dosen von Kortikosteroiden über längere Zeit. Und da hat sich gezeigt, dass ab einer Dosis von ca. 30 Milligramm Prednisolon pro Tag 50% dieser Patienten eine temporäre Hypogammaglobulinämie entwickelt haben, das heißt also einen Immunglobulinmangel entwickelt haben. Und das Erschreckende an dieser Zahl ist, dass von denen die Hälfte, also insgesamt 25%, persistierend waren. Das heißt, da hat sich das auch nicht wieder gebessert. Eine ganz klare Dosisabhängigkeit hat sich nicht gezeigt. Das heißt, alles, was mehr ist als 30 Milligramm pro Tag, da spielt die Dosis scheinbar keine Rolle mehr. Ob das jetzt 100 Milligramm oder 30 sind, war in dieser Studie egal. Und oft kommen dann diese Patienten zu uns und dann werden wir gefragt, ist das jetzt ein primärer Immundefekt, ist das eine CVID, dieser Immunglobulinmangel, oder ist das ein Problem mit dem Cortison? Und das lässt sich mittels Durchflusszytometrie eigentlich recht schön aufklären und da kann man das ganz gut auseinanderhalten, welche Art oder was da schuld ist an dieser Hypogammaglobulinämie. Wie gesagt, B-Zell-Depletion ist ein großes Thema, nicht nur in der Rheumatologie, nicht nur in der Hämatologie, sondern auch eben für uns, die wir uns mit Immundefekten beschäftigen. Und wir sehen auch da wieder, in circa der Hälfte der Patienten, die mit dieser Therapie behandelt worden sind, haben wir eine Verminderung der Gammaglobuline, meistens zum Glück relativ mild, meistens bessert sich's wieder. Das ist eine französische Studie, die ich Ihnen da zeige, wo man die Immunglobulin-Konzentrationen nach Rituximab sich angeschaut hat, also nach B-Zell-Depletion. Relativ häufig rezidivierende Infekte, das kennen wir, aber doch auch eine gewisse Anzahl von Patienten, die dann wirklich Immunglobulin-Substitution brauchen. In dieser Studie waren es 21%, das erscheint mir deutlich zu hoch gegriffen zu sein. Ich würde eher mit den 4% gehen aus meiner klinischen Erfahrung. Und dann hat man auch noch sich angeschaut, was sind Risikofaktoren für das Entwickeln einer Hypogammaglobulinämie. Und da würde man sagen, naja, ist relativ klar, wenn jemand vorher schon wenig Immunglobuline hat, das heißt, wenn der so einen Grenzwert entlang schrammt und dann noch eine B-Zell-Depletion kriegt, dann ist er besonders gefährdet, eine ausgeprägte Hypogammaglobulinämie zu entwickeln. Das ist auch in dieser Studie illustriert. Das heißt, wenn der Patient zuvor, das sind die Immunglobulinspiegel zuvor, wenn der vorher schon niedrig war, dann fällt er natürlich in diese gefährliche Zone ab. Wenn der vorher sehr hohe Immunglobulinspiegel hatte, dann ist er danach auch nicht viel anders. Also der hat vorher 17 Gramm pro Liter und dann halt 15, das tut dem Patienten nichts wahrscheinlich. Kombinierte Immunsuppression ist immer ein Problem und verschiedene Grunderkrankungen scheinen problematischer zu sein als andere. Also Vaskulitiden, aber auch eben B-Zell-Malignome sind da natürlich ein größeres Problem als zum Beispiel rheumatoide Arthritis. Interessanterweise wirken sich diese Therapien, die eigentlich für die B-Zellen gedacht sind, auch auf die anderen Lymphozytenpopulationen aus und auch die T-Zellen sind in dieser Therapie deutlich vermindert, teilweise sogar unter einem Spiegel von 200 pro Mikroliter, wo man dann von einer sehr wesentlichen Infektanfälligkeit ausgehen muss. Also auch das zelluläre Immunsystem leidet unter dieser Therapie. Unter dieser sehr wertvollen Therapie möchte ich nur noch dazu sagen, wir reden hier über Nebenwirkungen. Die Wirkung selbst ist ja natürlich das Wichtigere oft oder meistens zum Glück. Aber es lohnt sich, auch die T-Zellen anzuschauen bei diesen sekundären Immundefekten. Das Problem ist nämlich, wenn diese T-Helferzellen, diese CD4-T-Zellen, zu geringe Zahlen annehmen, also wir sagen unter 200 als Richtwert, das haben wir aus der HIV-Infektion gelernt, dann besteht ein großes Risiko für Pneumozystis, Pneumonien, an und für sich ein Erreger, den man als gesunder, immunkompetenter eher schwer bekommen kann. Das ist für diese Patienten ein großes Risiko. Und da sehen Sie verschiedene Risikofaktoren, die das eben begünstigen. Wiederum als Take-Home-Message, das Wichtigste ist dran zu denken, wenn Sie einen Patienten haben, der immunsuppressiv behandelt wird, egal ob es jetzt ein onkologischer Patient ist oder Transplantpatient, ein Rheumapatient, dann sollte man, und der hat häufige Infektionen, dann sollte man an den sekundären Immundefekt denken und dann macht es wiederum Sinn, die Immunglobuline zu bestimmen und auch ein Blutbild sich anzuschauen. Oft haben die schon eine manifeste Lymphopenie, das sieht man dann schon am normalen Blutbild. Und dann ist es Zeit, wiederum den Patienten an den Spezialisten zu überweisen. Der wird dann eben die Faxanalyse durchführen, die Durchflusszytometrie. Der wird eventuell impfen und den Impferfolg prüfen, um eben funktionell sich das Immunsystem anzuschauen. Und dann stellt sich halt für uns momentan noch die große Frage, wer soll da gescreent werden? Müssen wir alle Patienten screenen, die diese Therapien bekommen? Das wäre ein Riesenaufwand. Oder gibt es gewisse Red Flags, wo man sich orientieren kann, wo man sagt, der Patient, der gehört unbedingt getestet. Das wissen wir momentan noch nicht. Studien dazu laufen. Es gibt in der Transplantmedizin ganz gute Ansätze schon. Da hat man, wie Sie hier sehen, bei der Herztransplantation ebenfalls das Problem natürlich mit der Infektanfälligkeit, wie Sie sich denken können. Die Patienten sind ja doch stark immunsupprimiert. Also das Problem ist nicht so sehr, dass das Herz nicht angeht oder dass es abgestoßen wird, sondern das Problem sind vor allem die Infekte. Und da hat man sich einen ganz schönen Algorithmus zurechtgelegt, um am siebten Tag nach der Transplantation zu messen, wie schaut das Immunsystem aus im Sinne des Komplementsystems, im Sinne der Immunglobuline, im Sinne des zellulären Immunsystems. Und wenn da gewisse Grenzwerte unterschritten werden und es sind mehrere, dann ist das Infektionsrisiko besonders hoch und dann würde man beginnen, eine Therapie, eine Prophylaxe diesen Patienten zu geben. Das ist das, wo wir, glaube ich, auch in der Rheumatologie und in der Hämatologie hin müssen, zu solch einer Art von Scores, die uns das dann prognostiziert, welche Patienten jetzt therapiert oder Prophylaxe kriegen sollen und welche nicht. Wiederum, das kann man ähnlich übernehmen, antibiotische Prophylaxe spielt hier eine größere Rolle, insbesondere wenn es um T-Zell-Defekte geht. Da verwenden wir ganz gern das Trimethoprim-Sulfonamid dreimal die Woche, um eben diese Pneumozystis-Infekte abzuwehren. Immunglobulinsubstitution so benötigt. Wiederum, wie gesagt, wir wissen bei vielen Patienten noch nicht, wer wirklich eine kriegen soll und wer nicht. Und Sie sehen auch hier, in der täglichen Praxis, das ist eine Studie, die in der EU und in den USA erhoben hat, welche Patienten, hämatologische sind sie im Wesentlichen, dann tatsächlich eine Antibiotikaprophylaxe bekommen haben. Das sind also die Patienten, diese Zahlen, die in Grau eingefärbt werden, welche Immunglobuline bekommen haben, das ist dunkelblau, und welche beides bekommen haben. Und Sie sehen hier, sehr wenige Ärzte geben ihren Patienten, ohne dass sie irgendeine Infektion haben, auch schon Immunglobuline oder Antibiotika prophylaktisch. Wenn ein Patient aber zwei oder mehr schwere Infektionen hatte, dann kriegen fast alle Patienten irgendeine Form von Prophylaxe, Infektprophylaxe. Dazu gibt es auch jetzt von der EMEA neue Richtlinien für die Immunglobulin-Substitution. Wir hatten früher das Problem, dass wir Immunglobuline nur an bestimmte Patientengruppen geben durften, wenn die einen sekundären Immundefekt hatten. Das war teilweise sehr schwierig. Das waren vor allem nur hämatologische Patienten. Jetzt dürfen wir Patienten aus jeglicher Ursache die Immunglobuline substituieren, was die Arbeit natürlich sehr viel leichter macht. Therapieapplikationen kennen Sie schon. Und damit bin ich eh schon am Ende mit dem Therapieziel. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, die Infektanfälligkeit zu vermindern, schwere Infekte abzuwehren. Und das Ziel ist, die Dosis so anzupassen bei den Immunglobulinen, bis man eben dieses Therapieziel erreicht hat. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
Vielen Dank, sehr spannender Vortrag und sehr wesentlich, eben aus den Gründen, die Sie genannt haben, nämlich aufgrund der Tatsache, dass wir im Rahmen von einer ganzen Anzahl von modernen, insbesondere der personalisierten Therapie, die Immundefekte dabei sind, selbst zu erzeugen. Gibt es Fragen aus dem Auditorium?
Von den neuen zielgerichteten Therapien, das Venetoclax, haben Sie da schon Daten, ob das auch das Immunsystem beeinträchtigt?
Habe ich momentan keine im Kopf, dann muss ich Sie leider enttäuschen, kann ich darüber noch nicht wirklich was sagen.